hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Kurswechsel-Podcast. Mein Name ist Benedikt Rosshardt, ich bin Kurswechsler und heute spreche ich mit Lasse Reingans, der vor ein paar Jahren den 5-Stunden-Tag bei gleicher Bezahlung bei sich im Unternehmen Reingans Digital Enabler eingeführt hat. Seitdem ist viel passiert. Lasse gibt Impulse zu New Work, berät Unternehmen in der Digitalisierungsstrategie und letztes Jahr ist sein Buch Die 5-Stunden-Revolution im Campus Verlag erschienen. Und er hat den Xing New Work Award für sein neuartiges Konzept erhalten. Ich spreche heute mit ihm über seine Erfahrungen und die Fallstricke, die mit dem 5-Stunden-Tag zusammenhängen und darüber, welche Veränderungen und welche Chancen für bessere Zusammenarbeitsformen in der aktuellen Corona-Krise stecken. Los geht's und viel Spaß. Jo, herzlich willkommen Lasse Reingans zum Kurswechsel-Podcast.
Hi Benedikt.
Schön, dass du Zeit hast. Ja, bei euch ist einiges los, deswegen machen wir gar nicht so eine lange Session heute. Aber vielleicht mal so angefangen, wer bist du und was machst du?
Ich bin Lasse Reingans. Ich bin Geschäftsführer und Gründer von Reingans Digital Enabler. Da beschäftigen wir uns oder wir beraten unsere Kunden bei ihrer Digitalstrategie. Wir bauen Portale, also internationale Webseiten. Wir bauen E-Commerce-Shops oder E-Commerce-Prozesse und individuelle Anwendungen. Ich selbst bin studierter Medienwissenschaftler und habe irgendwie 20 Jahre schon Digitalbranche hinter mir und habe im Herbst 2017 den 5-Stunden-Tag eingeführt, warum ich es auch zu euch in den Podcast geschafft habe.
Ja, genau. Wir sind unter anderem deswegen auf euch aufmerksam geworden, aber auch, weil ihr im Buch New Pay zu lesen seid. Wie kam es dazu, also vielleicht mal für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die das noch nicht kennen, dieses Konzept. Du bist ja mittlerweile schon fast berühmt, könnte man sagen. aber vielleicht kannst du nochmal in Kürze zusammenfassen, was hat dich dazu bewogen und was sind deine ersten Erfahrungen damit?
Also ich hatte vorher schon eine andere Agentur mitgegründet und mitgeführt, jahrelang. Bin älter geworden wie jeder von uns, hatte Kinder oder habe auch noch immer zum Glück Kinder, bin verheiratet, habe jede Menge Hobbys und Interessen und Freunde und so weiter. Und irgendwie wurde das Leben immer schneller. Ich glaube, das kennt auch jeder einzelne Zuhörer. Und irgendwann habe ich gedacht, nee, das kann echt so nicht mehr weitergehen, wenn man 40 bis 60 Stunden Wochen immer in seine Arbeit investiert, kaum noch Zeit für weder sich selber hat, noch für seine Familie und Kinder und Hobbys. Und irgendwann stellt man sich dann doch immer mal wieder so eine Sinnfrage. Und da kam bei mir raus, nee, wir müssen anders arbeiten. Und ursprünglich habe ich das bei mir mal getestet, indem ich meine eigenen Wochenarbeitszeiten an 2 Tagen reduziert habe. Das heißt, an 2 Tagen wirklich nachmittags komplett mich abgeschaltet und ausgeschaltet habe aus der Arbeit und nur für meine Kinder da war. Ich habe dann gemerkt, ja, das klappt erstaunlich gut, um darauf mich ein bisschen einzulesen, ein bisschen zu gucken und festzustellen, dass es durchaus verschiedene Ansätze, um Arbeit mal komplett neu zu denken, gibt. Und unter anderem eben auch in Amerika, wo ein Unternehmer den 5-Stunden-Tag in seinem Produktionsbetrieb eingeführt hat. Und es hat mich irgendwie begeistert. Und als ich dann aus meiner alten Agentur ausgestiegen war, 2017 im Sommer, hatte ich die Chance, mit einem neuen Team, was ich übernehmen konnte, Richtung Herbst 2017, genau diese Ideen und Gedanken einfach mal in die Tat umzusetzen und zu gucken, ob wir nicht auch als Agentur oder als Unternehmensberatung da so ein bisschen unsere eigenen Prozesse hinterfragen können, sodass wir auch für uns 5-Stunden-Tage möglich machen.
Mhm. Ah, das war mir auf jeden Fall neu, dass du das selber schon ausprobiert hast, bevor du es dann eingeführt hast mit den anderen. Das ist sehr spannend. Das heißt, ist das für dich so, jetzt habt ihr den 5-Stunden-Tag eingeführt, du hast scheinbar ja sehr positive Erfahrungen damit gemacht, aber vielleicht auch differenzierte Erfahrungen, so im Sinne von, du weißt, was man bedenken muss und das ist nicht per se irgendwie gut, sondern man muss dies und das beachten. Kannst du davon ein bisschen mitteilen und berichten?
Das kann ich auf jeden Fall. Ich habe sogar für den aufmerksamen oder interessierten Zuhörer, ich habe sogar ein Buch darüber geschrieben, über unseren 5-Stunden-Tag. Das ist letzten August im Campus Verlag rausgekommen und heißt Die 5-Stunden-Revolution. Da habe ich mich genau mit solchen Fallstricken, die es da gibt, eben beschäftigt und auch mal einfach aufgeschrieben, was da überhaupt für theoretische Modelle auch hinterstecken, warum man in 5 Stunden eine Arbeit schaffen kann oder können soll, für die man sonst 8 Stunden gebraucht hat. bei uns, ich glaube, erstmal ist der 5-Stunden-Tag sicher kein Patentrezept und Blaupause für jedes Unternehmen. Ich glaube, da muss jedes Unternehmen mit dem Team gemeinsam, mit den Führungskräften gemeinsam schauen, wie das oder in welcher Art eine ähnliche Vorgehensweise vielleicht implementiert werden kann. Was waren so die typischen Fallstricke? Ich glaube, erstmal war es wichtig zu erkennen, was es aktuell am Status quo eigentlich gibt. Ne? Also was für Prozesse eventuell gar nicht so gut laufen, aber dennoch von allen gemacht werden, weil es einfach keinem mehr auffällt, ne? Weil alle in ihrem Hamsterrad laufen und das immer schon so gemacht wurde. Das ist ja immer die Totschlagphrase. Ich glaube, das war bei uns auch initial so der Punkt, wo wir uns einfach mal einen Raum gesperrt haben und gesagt haben, okay, was wäre denn, wenn wir jetzt 5-Stunden-Tage beginnen? Was würde denn uns daran hindern, erfolgreich zu sein? Ne? Also in dem 5-Stunden-Tag. Und da kommen dann ganz schnell so Prozesse auf, die jedem schon mal irgendwie blöd aufgestoßen sind, aber vielleicht nie in der Gruppe diskutiert wurden. Das heißt, dieses ständige Evaluieren im Team und gemeinsam darüber sprechen ist auf jeden Fall der richtige Weg, um vielleicht mal Arbeit besser zu machen für alle. Bei uns waren das dann Sachen wie Meetingkultur oder E-Mail-Kultur, Kommunikationskultur, vielleicht falsche Tools, schlechte Hardware an irgendwelchen Stellen oder auch eine fehlende Verbindlichkeit bei manchen Absprachen. All diese Kleinigkeiten, die sich aber alle aufsummieren, darauf, dass man einfach wesentlich langsamer zum Ziel kommt, als man eigentlich zum Ziel kommen könnte. Mhm. Und dann, was gibt's noch so? Ich glaube, dass diese Liste kann ewig weit weitergeleitet werden. Es gibt so auch es gibt verschiedene Studien, die zum Beispiel auch sagen, dass jede Ablenkung, die uns widerfährt, also es könnte jetzt mal das Telefon klingeln, es könnte mal irgendwie eine E-Mail-Notification rausgehen oder WhatsApp poppt auf dem Handy auf, die schmeißt uns alle aus der Konzentration und aus dem Flow, den wir brauchen, um eben effizient zu sein. Und bis das Gehirn wieder auf dem Status ist, wie es vorher war, vergehen oft mal 15 Minuten. Mhm. Und diese 15 Minuten, wenn man die mal summiert und denkt, ja okay, ich kriege vielleicht jede halbe Stunde mal 3 Nachrichten auf WhatsApp oder Facebook oder Twitter oder sonst wo, dann haben wir schnell mal ein paar Stunden verschwendet am Tag. Mhm. Oder auch das klassische Mittagstief, ne? Wenn wir plötzlich vom Italiener zurückkommen mittags und die Mittagskarte durchgegessen haben, dann können wir die nächste Stunde wahrscheinlich höchstens Spiegel Online oder Zeit.de lesen, aber nicht wirklich uns kreativen Prozessen widmen.
Mhm. Spannend. Also wir haben ja auch E-Mail-Kontakt gehabt, zwar nicht direkt. Ich habe mit deiner Kollegin Janine, glaube ich, gesprochen, ja, oder geschrieben. Ja. Und das heißt, wie muss ich mir das vorstellen in deinem Alltag jetzt? Du hast ja anscheinend ein paar Sachen umgestellt, auch deine Mitarbeiter. Du erzählst in manchen Berichten davon, dass jetzt bei der 5-Stunden-Tag jetzt das Private eher so in den anderen Bereich geschoben wird, also während der Arbeitszeit halt dann komplett fokussiert gearbeitet wird. Wie ist es dann bei dir? Also stellst du WhatsApp auf Stumm, Facebook und alle anderen Kanäle oder hast du da eine Technik für dich gefunden, um fokussiert zu bleiben?
Also ich glaube, erstmal ist uns aufgefallen im Großen und Ganzen, dass es immer eigentlich darum geht, um die Kompetenz des Einzelnen, genau solche Techniken an sich festzustellen oder bei sich zu implementieren sozusagen. Dass man sich selbst sehr bewusst darüber ist, wie geht man denn gerade mit der Situation um und bin ich gerade im Moment oder bin ich gerade abgelenkt? Also auch dieses ganze von vielen so als esoterische Themen betrachtete Meditation und Achtsamkeitstrainings, das ist eigentlich das, worum es geht. Wir müssen feststellen, was passiert hier gerade. Und davon abgeleitet eben uns auch unter Kontrolle haben vielleicht. Bei mir selber ist das ein bisschen schwierig, ne? Weil ich, also erstmal ist mein Job relativ wenig planbar. Also ich muss ganz viele Dinge spontan aktuell entscheiden und zwar immer in dem jeweiligen Moment oder auch für Kunden spontan mal da sein. Ich glaube, für meine Kollegen aus der Kreation oder aus der Entwicklung ist es ein bisschen leichter, weil die natürlich im Projektgeschäft sind und im Projektgeschäft viele Phasen, besonders jetzt bei agiler Softwareentwicklung mit zum Beispiel Sprints, wesentlich besser planbar sind als mein Alltag. Deswegen klappt das bei mir nicht ganz so hervorragend wie vielleicht bei anderen. Aber grundsätzlich geht es halt darum, dass man schon einmal genau weiß, okay, also meine Kollegen starten zum Beispiel morgens um 8 und wissen dann sehr genau, was ihre Aufgaben und Ziele für den Tag sind und können sich die selber auch priorisieren, können selber auch den Weg dahin bestimmen. Und da gibt es nur wenig Ablenkung zwischendurch. Das heißt aber auch da, die Kompetenz aufzubauen, dass überhaupt richtig priorisiert werden kann, ist extrem wichtig. Und das kriegt man selten beigebracht. Und da muss man einfach auch durchaus ein bisschen Schulung und Coachings anbieten als Arbeitgeber.
Mhm. Okay, das heißt, ihr habt das eigentlich genutzt als Möglichkeit, um überhaupt mal darüber zu sprechen, wie können wir eigentlich noch besser zusammenarbeiten? Was braucht es eigentlich für eine gute Zusammenarbeit? Du hast ja erzählt mit der Frage, was wäre, wenn und was würde uns überhaupt davon abhalten, erfolgreich zu sein, was konkret. Und das finde ich eigentlich eine ganz coole Herangehensweise.
Genau, ich meine, es ist ja grundsätzlich nichts Neues, dass man eben solche sogenannten kontinuierlichen Verbesserungsprozesse im Unternehmen einführt, ne, und darüber viel spricht. Das hat es schon in den 50er Jahren, glaube ich, gegeben oder ein bisschen später. Aber was sich total geändert hat und was halt viele total verkennen und auch die Leute, die uns ja mehr oder weniger kritisieren oder nicht verstehen können, warum wir das so tun, da wird verkannt, dass sich Arbeit einfach fundamental gewandelt hat. Ne? Also die Arbeit als solche hat sich in den letzten 50 Jahren massiv geändert durch Digitalisierung und eben den damit einhergehenden Kulturwandel. Und somit hat sich auch die Anforderung an jeden Einzelnen extrem geändert. Die Anforderung an Führung hat sich geändert und eben wie man miteinander arbeitet, hat sich komplett geändert. Und das geht halt heutzutage unter. Ne? Also irgendwie in großen Unternehmen oder im Mittelstand sehe ich ganz häufig, wenn wir Firmen beraten oder begleiten, dass da einfach Prozesse drin sind, die sind nicht mehr zeitgemäß. Und auch das Miteinander ist nicht mehr zeitgemäß. Das fängt ja an bei Stellenausschreibungen, die an der Stelle mit irgendwo dranhängen, die einfach sich auf Technologien oder Prozesse beziehen, die schon 5 Jahre alt sind. Mhm.
Ja, also das ist übrigens sehr interessant, weil wenn du sagst, das Miteinander ist auch nicht mehr zeitgemäß. Als ich mit Leuten jetzt darüber, mit Freunden oder Kollegen darüber gesprochen habe, dass ich mit dir ein Gespräch habe hier im Podcast, waren zwei Themen sehr schnell im Gespräch, nämlich einmal die Frage, wenn die jetzt alle nur noch 5 Stunden am Tag arbeiten, haben die keinen Smalltalk mehr an der Kaffeemaschine? Also fällt so das Soziale dann flach? Wird es kalt und irgendwie, ich bin nur noch an der Arbeit und nicht mehr auch irgendwie sozusagen Mensch und treffe nochmal die anderen irgendwo, um über irgendwas aus dem Alltag zu sprechen? Ja. Und die zweite Frage war, wie ist das eigentlich? Also du hast jetzt gesagt, Achtsamkeit ist ein Thema geworden oder du versuchst auf jeden Fall da Kompetenz zu fördern, dass die Leute bewusst sind darüber, was mache ich hier gerade und lasse ich mich gerade ablenken oder nicht. Mhm. Aber die Frage kam auf, okay, jetzt machen die alles in kürzerer Zeit. Das heißt, ist das stressiger oder ist das entspannter? Und jetzt könnte man hinzufügen, ist das achtsamer?
Also erstmal das zu der ersten Frage zu dem sozialen Miteinander. Da geht auf jeden Fall viel verloren. Und das ist uns auch in den ersten Wochen und Monaten dann massiv aufgefallen. Und das war für alle schade. Und das ist was, was alle vermissen. Weil wir, also mein Team ist relativ jung, ich bin so der Älteste mit 39. Wir wollen ja auch miteinander in Beziehung gehen. Und ich glaube, jeder Mensch möchte mit Kollegen in Beziehung gehen. Und jeder Mensch möchte eben in Beziehung auch mit anderen arbeiten und an etwas Gemeinsamem arbeiten, um da voranzukommen. Mhm. Was wir aber festgestellt haben, dass es auch sehr eine Typfrage ist, weil manche haben sich total gefreut, dass die endlich ohne dieses komplette Smalltalk-Gelaber und Kaffee austauschen in Ruhe arbeiten können. Ne? Weil die wollen auch einen guten Job machen. Das heißt, was gerade passiert, und das hat sich so eingeschlichen oder eingebürgert, die ersten 5 Stunden des Tages sind auf jeden Fall wirklich arbeitsbezogen. Und danach kann jeder, wenn er will, nach Hause gehen, wenn die Arbeit geschafft ist. Es gibt natürlich auch immer so Dinge, die unvorhergesehen sind. Und deswegen passiert das auch, dass nicht immer der 5-Stunden-Tag greift, sondern manche auch eben 6 oder mal 7 Stunden arbeiten. Aber im Grundsatz passiert dann Folgendes. Danach kommt die Frage, ja, wer kommt mit mir jetzt Mittagessen? Oder wer will mit mir was gerade kochen? Will ich vorhab das und das mitgebracht? Oder sollen wir einfach mal ein Bier trinken gehen oder sowas? Das heißt, durch die ständige Mehrverfügbarkeit von Zeit ist es auch leicht, das wirklich je nach Interesse so zu lagern, dass man eben den sozialen Austausch danach hat. Ja, das passiert also wirklich häufig. Und das Thema Achtsamkeit und ob das mehr Stress ist, dieser 5-Stunden-Tag. Ich glaube, eigentlich ist das weniger Stress, weil wir wirklich das aufteilen zwischen fokussiertem Arbeiten und danach fokussiertes Leben führen. Das heißt, der Ausgleich, den man durch die Zeit hat, die man am Nachmittag gewinnt, der ist wesentlich entspannender als dieses ständige Hin- und Her-Switchen und ewige Erreichbarsein, was man ja überall sieht. Ne? Also, dass man ständig immer zwischen Privat und Beruf wechseln muss oder eben auch ständig mal erreichbar ist auf allen möglichen Kanälen, für alle, immer, ist halt eher schwierig. Ich glaube, das ist eher der Stress, als 5 Stunden durchzuarbeiten.
Das heißt, ihr habt dazu auch nochmal eine Regel aufgestellt, so nach 5 Stunden und danach bin ich nur wirklich in Notfällen erreichbar, oder?
Ich glaube, es ist eine Regel, die ergibt sich so aus unserem Miteinander. Ich glaube, also, wenn irgendwer jemanden anders erreichen muss nachmittags, dann ist es wirklich ein Notfall. So, und das ist nicht einfach nur so, weil man gerade vielleicht selber geschlafen hat und plötzlich erst später merkt, dass man den anderen nochmal brauchte. Das muss schon alles gut geplant sein und da kommt auch diese persönliche Verbindlichkeit ein bisschen zum Tragen. Wenn man das selber schleifen lässt, dann haben andere auch negative Auswirkungen davon zu spüren. Deswegen ist das echt ein Thema. Das haben wir immer wieder mit einem externen Supervisor auch in Workshops zu diskutieren. Was heißt das eigentlich? Aber wenn es dann mal so ist, dass wir nachmittags jemanden erreichen müssen oder mich jemand erreichen muss, dann ist die, ist die Einsatzbereitschaft und Motivation ziemlich hoch, weil wir alle denken, okay, hier geht es gerade darum, dass wir irgendeinen Kunden retten müssen oder dass es wirklich relevant ist, was gerade passieren muss.
Ja, weil ich denke gerade in der 8 Stunden, beim 8-Stunden-Tag würdest du ja auch, also dann wärst du halt in den 8 Stunden gut erreichbar und vielleicht danach könntest du als Team sagen, okay, dann wirklich nur im Notfall. Der Unterschied ist dann wahrscheinlich, dass auch in den 8 Stunden vielleicht private Dinge mich erreichen wollen und vom Schornsteinfeger bis hin zu meiner Frau oder was auch immer.
Reisepass beantragen, Kinderarzttermin vereinbaren, Werkstatttermin vereinbaren oder irgendwie all sowas. Das passiert alles im 8-Stunden-Tag, weil es auch gar nicht anders geht. Und so ein 8-Stunden-Tag von der Zeit ist ja auch ein 9-Stunden-Tag, weil da die Mittagspause dazwischen hängt. Das heißt, morgens haben Geschäfte oft nicht auf und nachmittags sind sie vielleicht schon wieder zu. Das ist ein Thema. Und die ganzen Privatverabredungen und Absprachen, die passieren auch während der Arbeitszeit. Das heißt, ich glaube, am Ende reden wir auch gar nicht vom Nettounterschied von 3 Stunden. Wir reden wahrscheinlich nur von effizienzsteigernden Maßnahmen oder Prozessen oder eben Kultur, die darauf einzahlt, dass man besser arbeitet, von wahrscheinlich 1 Stunde. Ne? Wenn man dann noch irgendwie neurowissenschaftlich sich dem Thema nähert, wird man feststellen, wenn Menschen zufrieden sind und glücklich und den Job haben, den sie haben wollen, dann sind die gleich wesentlich leistungsfähiger als Menschen, die eben nur Dienst nach Vorschrift machen und eigentlich sehr unglücklich, weil die gar nicht mehr ihr Leben leben können, weil sie gar nicht mehr hinterherkommen. Das heißt, dieser 5-Stunden-Teil zahlt auf ganz vielen Ebenen dafür ein, dass wir eine höhere Produktivität und eine höhere Gesundheit und Zufriedenheit haben als andere.
Ich fand das ganz schön, als du in einem der Videos auf YouTube gesagt hast, dann hat jemand halt den Keller mal ordentlich aufgeräumt und vielleicht die Wohnung auch sauber und geputzt und so und dann kommt er zur Arbeit mit klarem Kopf und ist ganz anders da, als wenn er halt das alles nicht schaffen würde.
Genau, das sind so Sachen. Also man kann sich das ja mal vorstellen, wenn ich irgendwie persönlich Stress habe, entweder emotional mit irgendeinem Thema oder mit meinen Familienmitgliedern oder mit irgendwas, was mich belastet, das nehme ich ja jeden Tag mit zur Arbeit. Das nehme ich an dem Tag mit zur Arbeit und habe sozusagen meinen Rucksack mit dabei mit persönlichen Themen. Wie zum Beispiel auch der unaufgeräumte Keller, der mich seit 5 Jahren nervt. Wenn ich aber jetzt genug Zeit habe, mich jeden Tag damit zu beschäftigen, mit Themen, die mich nerven, dann kann ich wirklich diese 5 Stunden tagsüber das eventuell auch mal zu Hause lassen, weil ich weiß, ich habe nachmittags da genügend Zeit für das zu lösen. So, genau das.
Ja, klar. Würdest du sagen, es gibt Bereiche oder Unternehmen oder Tätigkeiten, wo das wahrscheinlich nicht klappt? Oder kennst du sogar Leute, die mit dir in Kontakt waren und gesagt haben, ich will das auch mal probieren und dann ist es gescheitert?
Ja, da kommen natürlich immer ganz schnell ganz viele Beispiele. Ne? Ich meine, wenn man jetzt mal Produktionsbetriebe anguckt, wo Menschen wirklich an einem Fließband stehen, dann kann man nicht das Fließband irgendwie um 40% schneller drehen. Kann man versuchen, das wird aber vielleicht zu nichts. Da muss man dann aber auch mal bedenken, ja, wir sind doch gerade in der Zwischenphase. Ne? Wir sind in der Zwischenphase von Industrialisierung aus dem letzten Jahrhundert und wirklicher Robotik und Automatisierung aus dem 21. Jahrhundert. Wenn man sich so die großen Automobilzulieferer anguckt oder das neue Tesla-Werk, was gebaut wird, da stehen ja größtenteils Maschinen an Stellen, wo vor 20 Jahren noch Menschen standen. Und das wird weiter zunehmen. Plus das Thema Fachkräftemangel. Entweder stehen da Maschinen bald oder wir können die Stellen sowieso nicht besetzen, weil wir zu wenig Menschen dafür haben. Das heißt, ich glaube, an den Bereichen, jetzt Produktion als Beispiel, klappt das vielleicht gerade nicht, aber wird zukünftig klappen. Ein anderes Thema, was ich oft höre, ist das Thema Handel. Ja, da sollen dann Leute auf der Fläche stehen, die Menschen beraten. Wenn man sich das aber mal wirklich praktisch anguckt und jetzt mal sich vorstellt, wir gehen gerade zum Mediamarkt, da stehen ja meistens keine ausgebildeten Einzelhändler, die mich wirklich beraten können. Sondern ich komme in einer anderen Situation dahin. Ich habe mir nämlich auf Amazon oder auf irgendwelchen Vergleichsportalen schon alle Testberichte und Bewertungen durchgelesen. Das heißt, ich bin sehr informiert. Und dann steht da jemand mir gegenüber, der mir bestenfalls den Weg weisen kann, wo das Produkt, was ich suche, steht. Das heißt, eigentlich ist das auch da. Ich brauche doch keinen Menschen, der da steht, um mich zum Beruf zu führen. Das heißt, vielleicht auch da, sowohl Fachkräftemangel als auch Arbeitszufriedenheit, vielleicht ist das auch im Handel möglich. Ne? Weil wenn ich da Menschen stehen habe, vielleicht dann in 2 Schichten, morgens über 5 Stunden, nachmittags 5 Stunden, dann muss da einer stehen, der wirklich mit Leidenschaft dabei ist, der mir wirklich helfen kann und auch gewillt ist, mir zu helfen und der wirklich ein Experte ist. Das heißt, auch da gibt es einen extremen Wandel, der, glaube ich, vom Handel aber schon lange, ignoriert wurde, glaube ich, in den letzten 20 Jahren. Und das nächste Thema, und das ist gerade total wegen der Corona-Krise relevant, Pflegeberufe. Und das wird gerade so relevant auch, die sind komplett überarbeitet. Ich meine, jetzt in dieser Ausnahmesituation ist das klar, das wird es ja immer auch geben, solche Ausnahmesituationen in jedem Bereich. Aber angenommen, wir hätten die Pflege jetzt mal frühzeitig darauf vorbereitet, die gut zu bezahlen, wertzuschätzen, da 5-Stunden-Tage einzuführen, damit die wirklich Dienst am Menschen machen können in ausgeruhtem und glücklichem Zustand. Ich glaube, auch da wird sich was ändern müssen.
Das ist eine ganz gute Überleitung, weil die Frage, an welchen Stellen braucht es noch Menschen und was für Bedürfnisse haben wir eigentlich, mit Menschen in Kontakt zu kommen, das merkt man jetzt gerade eben in dieser verwundernden Zeit, in der wir sind, mit Corona und Co. Der Simon Sinek, der das Buch mit dem Golden Circle, mit dem Why, How, What geschrieben hat, der hat vor ein paar Tagen so ein Video mit seinem Team, also so ein Video-Call gehabt und hat so eine Art, eine kleine Rede fürs Team gehalten und gleichzeitig das aufgenommen und dann eben über Social Media geteilt. Und das fand ich sehr spannend, weil er so dem Team nochmal gesagt hat, hey, Veränderungen und gerade auch disruptive Veränderungen passieren ständig. Und das jetzt gerade ist halt einfach ein bisschen kraftvoller und schneller. Aber letzten Endes steht da immer die Frage drin, wie müssen wir uns verändern? Oder wie können wir uns verändern, damit wir uns den neuen Begebenheiten gut anpassen? Und er sagt, wir hatten den Luxus, entspannt und locker zu sein. Und hier, ich mache meine Vorträge und bin immer bei irgendwelchen Konferenzen. Aber jetzt müssen wir uns die Frage stellen, was könnten wir denn noch sein? Und du gibst ja viele Vorträge und Impulse zum Thema Downshifting, sogenanntes Downshifting, also weniger arbeiten, mehr leben, Mindset und redest über die Stolpersteine mit dem 5-Stunden-Tag. Du sprichst über die Entwicklung von Arbeit über die letzten 100, 200 Jahre. Und jetzt kommt das Thema Corona und Homeoffice und Digitalisierung irgendwie nochmal viel stärker auf die Agenda. Was denkst du dazu, beziehungsweise mal konkret gefragt, wenn du jetzt einen neuen Artikel schreiben würdest oder ein neues Buch, worüber würde es sein?
Also erstmal noch ganz kurz als Einschub zum Thema Downshifting. Das heißt ja eigentlich, ich reduziere mich oder ich schalte halt einen Gang runter. Das ist aber in dem Wort oder in Amerika immer auch so gesehen, ich mache halt dann Teilzeit, ne? Ich verdiene dann auch weniger. Und deswegen ist es halt eigentlich gar nicht das, was sein muss. Ne? Das ist eigentlich muss man halt vielleicht das eher Priorisierung, die richtige Priorisierung oder Fokussierung nennen. Und wenn die Frage jetzt nach dem Buch kommt, das nächste Buch, eigentlich war der Plan, ein Buch zu schreiben darüber, was wir so als Learning, als Methode etabliert haben oder als Prinzip aus den Erfahrungen des 5-Stunden-Tages, nämlich diese absolute Fokussierung auf die Kompetenzen des Einzelnen und wie man die zusammensteckt oder wie man die auch ausbauen kann, dass man als Team besser funktioniert und effizienter arbeiten kann. Jetzt gerade habe ich kürzlich auch mit der Zeitung hier gesprochen oder spreche gerade mit einigen Zeitungen, nämlich über die Frage, die du stellst oder gerade beschrieben hast, dieser so New Work in Zeiten von Corona, das ist nämlich das, was gerade so als Frage auch oft zu mir kommt, ist New Work und das, was wir sowieso beschreiben, eigentlich noch relevant gerade in so einer heftigen Krise? Und dabei ist mir aufgefallen, ja, es ist heute viel relevanter als früher, weil was heißt denn New Work? New Work heißt eigentlich, also nach Friedhof Bergmann heißt das die Arbeit, die ich wirklich, wirklich will, ne? Aber eigentlich heißt das auch, einzelnen Menschen zu ermöglichen, das zu tun, was sie wirklich können. So, und das ist eine Haltungsfrage zum einen. Wenn man mit dieser Haltungsfrage Menschen begegnet, kann man aber auch so einer Krise, wie jetzt durch Corona ausgelöst wird, besser begegnen, weil wir dadurch viel agiler miteinander umgehen können und nicht nach alten, starren Prozessen arbeiten. Ja, das heißt, wir werden schneller. Das ist auch dieses Aufkommen der agilen Softwareentwicklung früher. Kam mir auch, also aus daraus hervor, dass Systeme zu komplex wurden, um sie in Pflichtenheften zu beschreiben. So, und das hat dann gezeigt, dass man halt immer schnell auf disruptive Veränderungen in so einem Prozess vielleicht reagieren kann. Und das ist genau das. Ich glaube, die jetzt am stärksten von der Krise getroffen werden, sind die halt sehr starr auf äußere Einflüsse reagieren können. Und genau hier kommt halt New Work ins Spiel. Und genau hier kommen eben, moderne Prinzipien ins Spiel und eine gewisse Haltung, die man seinen Mitmenschen und Kollegen eben entgegenbringen muss.
Das heißt, sagen wir mal, da ist jetzt ein Team und eine Organisation, die einerseits die wirtschaftlichen Konsequenzen ziemlich stark negativ spürt, plus sie haben sich vielleicht noch nicht so viel mit Agilität, New Work und neuen Zusammenarbeitsformen beschäftigt. Würdest du denen raten, sich mal einfach zusammenzusetzen und die Frage zu stellen, okay, was wäre denn, wenn wir, und so wie du es vorhin gesagt hast, als ihr euch früher die Frage gestellt habt mit dem 5-Stunden-Tag, was wäre denn, wenn wir uns verändern? Und was konkret wir eigentlich verändern? Oder was?
Ja, so leicht wäre es ja gar nicht, ne? Weil New Work ist ja auch schon viel mehr als nur so ein bisschen mal Kickertisch und Blümchen und Obstkorb und mal kurz mal mit seinen Kollegen fragen, was hier so ist. Also ich glaube...
Ja, Kickertisch geht eh nicht mehr.
Ja, genau. Solitär. Also solitär. Ja, genau. Also ich glaube, man muss erstmal feststellen, gerade auch in der aktuellen Zeit, dass so viele Mittelständler Digitalisierung komplett verschlafen haben. Ne, allein diese Krise durch wir können kein Homeoffice verdeutlicht ganz schön, dass die einfach die letzten 20 Jahre nicht hingeguckt haben, was da eigentlich gerade eigentlich notwendig ist. Ne? Also ich kenne und sehe so viele Kunden von uns auch, die nicht per VPN auf alle Systeme kommen, die vielleicht nicht webbasierte Lösungen haben für alle Prozesse, die vielleicht nicht miteinander chatten oder virtuell sich in irgendwelchen Calls treffen können. Und das ist, man muss schon sagen, das ist wirklich mal grob fahrlässig gewesen. Vor allem jetzt im Rückblick. Mhm. Ne, weil das ist jetzt nichts Neues. Ich habe vor 20 Jahren in Australien gelebt und habe mit Skype mit meiner Familie geskypt. Also das konnten Unternehmen damals auch schon machen. Ne? Mhm. Also das ist irgendwie so eine Sache, da verpasst man sich ja an Kopf. Nächstes ist aber, also einmal ist Prozesse natürlich und Technologie das eine Thema. Das andere Thema ist aber wirklich diese veränderte oder sich angepasste Haltung anzueignen. Die Haltung Menschen gegenüber. Ne, diese Hierarchien, die man aufbrechen musste und schon lange hätte aufbrechen müssen. Das ist jetzt, ich glaube jetzt, wenn man das in der Krise macht, ist das so extern motiviert, aber nicht sehr besonders nachhaltig. Ne? Ich glaube, die Veränderung muss ja von innen kommen und die Veränderung muss vor allem auch von oben kommen. Und ich glaube, nur jetzt auf die Krise zu reagieren und sich mit seinen Kollegen zusammensetzen, zu fragen, so Freunde, wir sind hier am Arsch, was können wir jetzt gemeinsam tun? Das ist glaube ich, sehr kurzfristig nur eine Lösung.
Also würdest du was empfehlen?
Also ich glaube, erstmal würde ich Persönlichkeitsentwicklung für auch Führungskräfte empfehlen, dass die sich mal selber hinterfragen, warum stehe ich eigentlich auf? Und du hast eben Simon Sinek angesprochen, ne, und sein Golden Circle. Und das ist eigentlich genau die gleiche. Das ist genau das Wichtige. Es haben so viele Firmen, in Klammern inklusive derer Führungskräfte, wirklich irgendwelche vorgefertigten, nicht aussagekräftigen Visionen und Werte irgendwie an die Toilettenwand geklebt. Das ist nicht authentisch. Ne? Ich glaube, man sollte sich erstmal hinterfragen, auch als Chef und Führungskraft. Wer bin ich? Was möchte ich sein? Wo möchte ich hin? Und warum stehe ich morgens auf? So, und wenn man das klar hat, kann man auch mal gucken, ob das Unternehmen, für das man tätig ist, eigentlich noch das ist, wofür man seine Lebenszeit opfern möchte. Ich glaube, auch diese Corona-Krise und das Eingesperrtsein zu Hause bei vielen, das gibt da gerade dieser ganzen Purpose-Diskussion, dieser Wertediskussion ein bisschen Aufwind. Weil viele nämlich feststellen, ey, warte mal, irgendwie ist es ja ganz nett, wenn ich mehr Zeit habe und irgendwie ist es ja ganz schön mit der Familie und irgendwie will ich gar nicht mehr für diese blöde Firma arbeiten. So, und ich glaube, wenn da erstmal eine Diskussion mit einem selbst in Gang getreten ist, deswegen eben diese Persönlichkeitsentwicklung bei Führungskräften, dann kann man auch gucken, ob man daraus vielleicht einen Prozess anstößt, der ein Unternehmen verändern kann von innen.
Mein ehemaliger Kollege Sebastian Klein sagt ja auch, wir müssen die Unternehmen von innen heraus transformieren und das fängt auch irgendwo bei mir selbst an, aber es fängt auch im Team an, muss nicht unbedingt gleich mit der Geschäftsführung sein. Und was ich da spannend finde, auch wenn du das jetzt so sagst, da sind natürlich jetzt auch Menschen, die komplett in der Krisenzone sozusagen von sich selber sind, ne? Also Comfort und Crisis Zone sozusagen. Aus den Mustern heraus, auf einmal muss ich ins Homeoffice, habe ich vielleicht noch nie gemacht, plus vielleicht ist mein Job nicht mehr ganz sicher, ich gehe in Kurzarbeit, plus jetzt bin ich gerade auch noch unglücklich mit dem Job, also ist natürlich spannend, ob dann die Leute auch irgendwie zu einer konsequenten Handlung kommen, wenn sie jetzt merken, es geht hier gerade um Überleben wirtschaftlich, da mache ich jetzt doch nochmal den Job weiter, der mir vielleicht auch nicht so gut tut oder nicht so gut gefällt. Wie siehst du das?
Ja, das ist gerade ein Dilemma, ne? Das ist ein Dilemma für, ja, ich glaube, aber ich glaube, viele haben den Gedanken jetzt begonnen, ne, dass die hinterfragen, ob das, was sie tun, sinnvoll und richtig ist. Mhm. So, und was sie vielleicht ändern können. Ich glaube, ja, der Jobwechsel jetzt akut ist vielleicht schwierig, eben weil auch die Aussichten nicht so rosig sind in der Wirtschaft in den nächsten, ja, 5 Monaten, 10 Monaten, 20 Monaten. Deswegen haben, glaube ich, viele damit ein Problem, ja. Ich glaube aber dennoch, so nachhaltig gedacht oder langfristig gedacht, kann jetzt das, was wir mit Corona erleben, auch durchaus Chancen mit sich bringen. Ne, Chancen, dass es danach eben digitaler weitergeht, besser weitergeht, das Miteinander gestärkt ist. Auch das Alleinige, dass man jetzt zum Beispiel bei uns im Team ist es auch so, wir haben jeden Tag morgens einen gemeinsamen Zoom-Call und alle sind dabei. Und diese Zoom-Calls, ich hatte jetzt letzte Woche einen Vortrag über Zoom mit 45 Leuten, ich finde, die Art und Weise, wie man da in Kontakt tritt und in Beziehung tritt mit den Menschen, das gibt einem schon eine ganze Menge, weil das viel persönlicher ist. So, und vielleicht haben wir auch da im Nachgang, erleben wir vielleicht noch Effekte, die sich sehr positiv auf ein Miteinander auch in Firmen auswirken und vielleicht auch da Stellen in Bewegung setzen, die ohne Corona und ohne diese Krise vielleicht sich gar nicht bewegt hätten, weil die keinen Bedarf dafür gesehen hätten.
Hm. Ja, ich kann das tatsächlich gerade auch bestätigen, weil ich ein Team begleite, was Office 365 im Konzern einführt. Mhm. Und da war immer so die Frage, werden wir hier wertgeschätzt? Werden wir überhaupt gesehen? Wir haben gar keinen Teamleiter in der normalen Hierarchie sozusagen, aber sollen hier das ganze Thema voranbringen. Da verändert sich so viel. Jetzt haben wir mittlerweile das ganze Unternehmen auf Vordermann gebracht mit Hardware und einige Sachen von Office 365 wie Teams laufen. Und jetzt kommt Corona und auf einmal sind sie sozusagen die Helden von vielen geworden, weil es auf einmal funktioniert und im richtigen Moment. Also an der Stelle ist es wie so die richtige Vorbereitung, die in dem Fall benötigt wurde. Auch wenn die Brücke zur neuen Arbeitsform und einer Zusammenarbeit, die wirklich Spaß macht und ohne Hindernisse da ist, die Brücke muss noch fertig gebaut werden sozusagen. Aber immerhin so ein bisschen konnte man schon jetzt alles nutzen. Das führt mich nochmal zur Frage, sagen wir mal, Corona ist bald zu Ende und wir können wieder auf die Straßen, in die Parks und zur Arbeit. Was würdest du dir wünschen, was für ein Zukunftsbild hast du davon, wie die Welt danach aussieht, oder was würdest du dir wünschen auch, was danach anders ist?
Also ich habe das leichte Gefühl und hoffe, dass es stimmt, dass sich ganz viele gerade auf wirklich Werte zurückbesinnen. So Werte, wie man miteinander umgehen sollte, ne? Weil man jetzt auch das Hashtag irgendwie zusammenschaffen und so weiter, weil das gerade, wir stecken ja alle zusammen da drin. Und daher ist meine Hoffnung, wenn ich mir was wünschen dürfte, wäre, dass das auch tatsächlich weiter Bestand hat, auch wenn die Parks wieder offen sind und wenn wir alle wieder ein ganz normales Leben führen können. Dass das Miteinander sowohl privat und die Beziehung, die man privat gerade wertschätzt, nochmal neu, das, was man hat, wertschätzt nochmal neu und auch beruflich, dass das einfach Bestand hat. Dass man sich nämlich fragt, ob alle gesund sind und dass man sich auch das Beste wünscht und dass man einfach aufeinander aufpasst und Acht gibt und dass man auch im Umgang auch immer respektvoll mit dem Gegenüber umgeht und diese harte Wettkampfsituation nicht mehr so kommt, wie wir sie vor Corona alle kennengelernt haben. Sondern dass es eben alles menschlicher wieder zugeht. Auch die Tatsache, dass jetzt plötzlich in irgendwelchen Konferenzen kleine Kinder durchs Bild laufen, weil die natürlich auch zu Hause sind. Und früher, Menschen, die fänden das total schlimm. Ich gehörte noch nie dazu, aber das ist so eine Sache, das ist halt menschlich. Und dieses Menschliche würde ich mir wünschen, dass es eben Bestand hat, auch nach Corona.
Mhm. Cool. Ja, spannend. Also gerade wenn du so die Werte aufmachst, kannst du vielleicht nochmal so drei Dinge nennen, die dir mit deinem jetzigen Team ganz wertvoll sind in der Zusammenarbeit und etwas, was vielleicht man selbst mal ausprobieren könnte. Also du hast ja schon diesen Vorschlag oder die Erfahrung geteilt, dass du mit deinem Team jeden Morgen für wie lange so eine Art Check-in machst auf Zoom? Und was bedeutet das?
Ja, es geht tatsächlich, also Check-in nur, wenn jemand dazukommt. Also wir haben einen Zoom-Raum und wir kläre nur kurz, ob alles okay ist bei allen und ob irgendwer was auf dem Herzen hat. Aber danach geht es auch tatsächlich um operative Geschäfte. Ne? Also danach ist echt ein Austausch über, was ist heute zu tun, wer hat Fragen zu den Sachen, die er tun muss und so weiter und so fort.
Mhm. Und auch ein Checkout im Sinne von, wie gehe ich jetzt raus oder wie gehe ich jetzt in den Tag?
Ich glaube nicht das, was du damit meinst, ne, was ich auch kenne. Ne? Dass man, also ich, das ist erstmal wirklich nur kurz ein morgendliches Ankommen und Austauschen.
Ja.
Mal.
Ja.
Dann echt sehr fachlich.
Ja. Mhm. Okay. Hast du noch ein weiteres Beispiel, was man selbst anwenden könnte in seinem Team? Gerade in Corona-Zeiten?
Gerade in Corona-Zeiten macht es dann wiederum sehr schwierig, ne, weil alle eben irgendwo sind. Tatsächlich, wir haben als Team eingeführt, dass wir montags Yoga zusammen machen. Tatsächlich nach 13 Uhr, dann kommt unsere Yoga-Lehrerin, die wir fest angestellt haben, tatsächlich ins Büro. Und alle, die Lust haben, das sind tatsächlich die meisten, machen dann eine Stunde gemeinsam Yoga. Das ist eine ganz interessante Erfahrung, weil das auch wieder sowas ist, was mit so einem klassischen Berufsalltag ja gar nicht vereinbar ist eigentlich. Und jetzt unterhalten wir uns aber dennoch auch in Corona-Zeiten darüber, dass ja so viele gute Yoga-Lehrer da draußen und Achtsamkeitstrainer wirklich auch for free auf Instagram, auf den Kanälen, auf denen die präsent sind, einfach kostenlos diese Yoga-Lessons anbieten. Und da verabredet man sich dann auch teilweise zu. Also allein solche Sachen. Das ist nämlich auch sehr menschlich und das gehört auch mit dazu in diese Welt, wo sich eben Privates und Berufliches immer mehr mischt. Das ist ja auch das, was Frederic Laloux in seinem Reinventing Organizations sagt, dass eben der Mensch als Ganzes mit dabei sein muss.
Mhm. Genau, die Ganzheit ist ein wichtiger Aspekt da. Mhm. Ja, cool. Vielen Dank für deine Zeit, für deine Antworten, für die Impulse. Mir hat es Spaß gemacht und ich schaue mir auch gerne das neue Buch an, wenn du das dann fertig hast. Hast du schon einen Titel dazu?
Nee, das neue Buch, das zukünftige. Nee, das ist alles noch, das muss alles sich noch finden. Das wird mir in den nächsten Monaten in den Kopf kommen, glaube ich.
Ja. Genau. Ja, lass noch Corona ein bisschen wirken und dann hast du den Titel bestimmt.
Ja, genau, alles klar. Prima, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Ne? Ja, danke dir, Lasse. Und wie erreicht man dich oder Digital Enabler?
Entweder tatsächlich über die Webseite digitalenabler.de oder auf LinkedIn bin ich, auf Twitter bin ich, Instagram, ich bin auf Xing, ich bin eigentlich, man findet mich überall und einfach eine E-Mail
überall.
Würde ich auch annehmen.
Perfekt. Ja, genau. Vielen Dank, Lasse, und hab noch einen guten Tag.
Ebenfalls. Alles Gute.
Bis dann. Ciao.
Wir freuen uns auf dein Feedback und deine Themenwünsche. Melde dich gerne per Mail. Die Adresse lautet podcast@kurswechsel.jetzt.